Heute beschäftigen wir uns einmal mit den Plattitüden des Fußballs. Wie kommt das Runde in das Eckige? Und zwar betrachten wir heute Borussia Dortmund und wollen schauen, wie der runde Fußball in die eckigen Excel-Charts kommt. Willkommen bei Wirtschaft hoch 2, heute zu Borussia Dortmund.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen und heute über Borussia Dortmund sprechen. Sportlich gesehen einen der erfolgreichsten deutschen Fußballvereine, 5-mal deutscher Meister, 4-mal DFB-Pokalsieger, 1-mal die Champions League gewonnen, eins der größten Stadien, wir kennen alle die gelbe Wand, wir sind vielleicht selbst schon da gewesen. Und ja, wir wollen heute einfach mal gucken, wie das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht aussieht, oder?
Sehr schönes Thema, ich freue mich drauf, weil ich glaube, Fußball ein hochemotionales Produkt, viel Leidenschaft und ganz viel, vielleicht auch wirtschaftlich gesehen, Irrationalitäten, aber lass uns in das Thema gerne ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, wenn wir mal Borussia Dortmund aus wirtschaftlicher Sicht betrachten, müssen wir erstmal gucken, das Ganze ist ein Konzern, ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, das heißt, Aktien der Borussia Dortmund KGaA werden gehandelt, sind im Moment etwa bei 5 Euro vom Kurs her. Das Ganze über verschiedene GmbHs organisiert. Es gibt eine GmbH für Stadionmanagement, Merchandising, Event und Catering, Sport und Bytes interessanterweise, Digitalisierung scheint schon eine Rolle zu spielen und so weiter. Also viele, viele verschiedene einzelne Gesellschaften, die der Konzern umfasst. Von den Zielsetzungen her möchte das Unternehmen mit einem leistungsorientierten Budget erfolgreich Fußball spielen. Erstmal interessante Zielsetzung, gerade wenn man so die letzten Transfers natürlich anschaut, wo sehr, sehr hohe Millionenbeträge, Dembélé über 100 Millionen bis zu 150 Millionen, Aubameyang mit jetzt 63 Millionen verkauft werden. Ja, also da ist man also schon durchaus auch schon sehr an dem Budget orientiert und vielleicht manchmal nicht unbedingt mehr an dem sportlichen Erfolg, scheint es, wenn solche Leistungsträger jetzt ja schon über Jahre bei Borussia Dortmund auch abgegeben werden. Von den Kennzahlen her spiegelt sich das natürlich wieder. Wie jeder Fußballverein hat Borussia Dortmund im Grunde 5 große Einnahmequellen. Diejenige, die ich jetzt gerade eben genannt habe, ist eigentlich diejenige, die eigentlich gar nicht planbar ist. Transfererlöse sind eigentlich nicht planbar in diesem Fall. Interessanter für die wirtschaftliche Planung des Unternehmens sind eigentlich erstmal andere Aspekte. Das ist sowas wie TV-Vermarktung. Im Moment 2016-17 31% der Umsatzerlöse des Konzerns. Ist eigentlich klar definiert, ist langfristig nur veränderbar. Borussia Dortmund im Moment mit Einnahmen aus TV-Vermarktung von 57 Millionen Euro. Bayern München ist nur knapp davor mit 58,8 Millionen Euro. Also insofern ist Borussia Dortmund hier ganz vorne mit dabei. Das Thema Werbung ist der zweitwichtigste Einnahmequelle hier. 21,5% der Umsatzerlöse spielen dort eine Rolle. Das ist ein deutlicher Ausbau. Weiterhin glauben wir durch die internationale Vermarktung noch möglich. Borussia Dortmund ist international sehr bekannt, ist unter den Top 20 Clubs in Europa immer wieder zu finden in allen Statistiken, ist auch im Ausland in Asien sehr bekannt. Also insofern ist da, glaube ich, schon noch mehr möglich, als im Moment hier erlöst wird. Interessante Einzelaspekte sind hier die Einnahmen durch den Stadionnamen, die im Moment bei 5,8 Millionen Euro per anno liegen. Und was man insgesamt zum Thema Werbung, Marketing betrachten muss, der Markenwert, der liegt im Moment hier für Borussia Dortmund bei 460 Millionen Euro nach den Statistiken, die wir gesehen haben. In Deutschland damit Zweiter hinter Bayern München, die einen Markenwert von mal eben mehr als doppelt so viel, also 1,1 Milliarden Euro haben. Weitere wichtige Einnahmequelle, der Spielbetrieb, also 10,8% der Erlöse kommen aus dem Spielbetrieb, aus den Zuschauereinnahmen. Da kann man sagen, der Ligabetrieb ist für Borussia Dortmund sehr, sehr gut planbar. Sehr großes Stadion, quasi immer ausverkauft, Zuschauerschnitt von fast 80.000 Zuschauern per anno. 55.000 Dauerkarten sind verkauft. Es werden kaum Dauerkarten irgendwie überhaupt zurückgegeben. Nicht verlängert, 60 bis 70 pro Jahr. Also auf 55.000 ist das zu vernachlässigen, könnte man sagen. Auch die Hospitality ist zu 100% ausgebucht im Signal Iduna Park. Das einzige Thema, was man natürlich damit hat, ist, man kann die Liga planen, man kann vielleicht auch eine Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs planen, aber was danach kommt, das weiß man nicht. In diesem Jahr hat man gesehen, aus der Champions League Gruppenphase ausgeschrieben, in die Europa League gekommen, gut, jetzt weitergekommen, gerade Borussia Dortmund. Aber das sind jetzt im Grunde nicht mehr planbare Einnahmen für Borussia Dortmund. Merchandising dann 9,7%, auch ein guter Wert, Merchandising-Einnahmen hier. Man sagt ja immer so, ne, die großen Spieler, wenn die verkauft werden, finanzieren sich eigentlich selbst über Merchandising-Einnahmen. So viel ist es dann hier auch noch nicht, aber es macht schon eine ganze Menge aus. Und schließlich dann 7,8% der Einnahmen aus Events, Conference, Caterings und so weiter. Die Transfererlöse, ne, hatten wir schon mal angesprochen am Anfang, im letzten Jahr 19% der Einnahmen. In diesem Jahr wird das sicherlich nochmal deutlich steigen insgesamt durch die Transfers von Dembélé und Aubameyang. Wurde jetzt auch gerade jüngst verkündet. Im ersten Halbjahr 2017/2018 war der Umsatz schon bei 311,8 Millionen Euro. Im Vorjahr insgesamt 405 Millionen Euro. Also die Saison 2016/17 405 Millionen Euro. Das heißt, man hat nochmal eine enorme Steigerung aus diesen Einmalerlösen, aus den Transfers und rechnet jetzt also insgesamt mit einem Umsatz von über 500 Millionen Euro und einem deutlichen Gewinn. Wenn wir nochmal auf die Kostenseite gucken, hat Borussia Dortmund schon mit enormen Gehaltssteigerungen auch zu kämpfen. Ist auch klar, es ist sehr, sehr, sehr viel Geld im Markt. Das heißt, die Spieler bekommen einen ordentlichen Teil davon ab. Insgesamt 110 Millionen Euro per anno sind die Gehaltskosten. Gegenüber 2013/14 finde ich eine beachtliche Zahl, das ist jetzt irgendwie nur ein paar Jahre her, ist das eine Steigerung um 100%. Ja, also muss man sich nochmal überlegen, 2013/14 zu 16/17 Steigerung um 100%, also quasi von 55 Millionen kommt auf 110 Millionen jetzt mal eben. Gucken wir nochmal auf die nicht finanziellen Kennzahlen. Dann sind Kennzahlen, die Borussia Dortmund hier betrachtet. Die Verbreitung der Marke unter anderem, die berichtet wird und auch auditiert wird. Awards werden betrachtet und man guckt sich insbesondere das Thema Auswahl und Attraktivität von Sponsoren an. Was ich dann nochmal ganz spannend fand, ist, wie ist Borussia Dortmund jetzt eigentlich online und in den Social Media vertreten. Da sieht man auf Facebook 15,3 Millionen Likes. Auf Instagram 4,9 Millionen Follower, also wirklich schon sehr beachtliche Zahlen. Und insbesondere in China ist Borussia Dortmund nach den Quellen, die wir gelesen haben, die bekannteste Fußballmarke aus Europa. Gut, wenn wir das jetzt mal im Theoriecheck betrachten, Thorsten, was sind da eigentlich die spannenden Themen?
Wirtschaft hoch 2, das Thema im Theoriecheck.
Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen. Wirklich beeindruckende Zahlen, die du gerade aufgeführt hast. Und ich glaube, dass wir gerade zu dem Thema Fußball oder Sportmarketing als Themenüberblock, glaube ich, eine ganze Menge auch Aspekte haben, die wir theoretisch betrachten können. Weil du kommst sehr stark über das Thema Planung. Und ich möchte gerne so ein bisschen das Thema Planung auch in Detail betrachten, um herauszuarbeiten, was Planung eigentlich heißt. Und Planung klingt immer so ein bisschen als trockenes oder dröges Thema, aber Unternehmen können eigentlich nur strukturiert geführt werden, wenn sie vernünftig planen. Und man sagt klassischerweise immer, dass eine Planung eigentlich eine Maßnahme beinhaltet. Was möchte ich erreichen? Dann muss zu der Maßnahme ein Budget gepackt werden. Dann suche ich mir die richtigen Leute dafür, die diese Maßnahme mit dem Budget umsetzen. Dann gehe ich in die Umsetzung und nachher möchte ich es kontrollieren, ob ich meine Ziele erreicht habe. Und so entsteht ein klassischer Planungsdurchlauf, Planungszyklus, wie man es immer nennen möchte. Und ich glaube, dass wir im Sport hier eine besondere Situation haben, weil wenn ich mir anschaue, was Planung eigentlich erreichen soll, werden wir merken, dass es vielleicht für Fußballmannschaften gar nicht so leicht möglich ist. Ich habe mal so 5 Punkte rausgesucht, die Planung eigentlich beschreiben und versuche die mal so ein bisschen einzuordnen, auch gerade im Sportmarketing. Erster Aspekt ist, dass Planung als Grundidee eine ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens ermöglichen soll. Ich glaube, dass wir das hier ganz gut gesehen haben. Du hast das auch sehr schön herausgearbeitet durch die 5 Erlösströme, die Borussia Dortmund heute hat, dass wir eigentlich Chancen haben, auf verschiedenen Aspekten eigentlich strukturiert uns zu entwickeln, um dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auch langfristig wettbewerbsfähig sein kann. Wichtiger Hinweis hier vielleicht, dass durchaus dieses Thema der Transfererlöse, du sprachst es an, vielleicht für das laufende Geschäftsjahr eine Chance, deutliche Sondererlöse zu erwirtschaften, jetzt nicht wirklich so planbar ist, dass ich damit langfristig auch weiß, welche Umsatzzahlen ich erlöse. Aber TV-Vermarktung langfristig planbar, Spielbetriebseinnahmen langfristig planbar, Merchandising-Einnahmen durchaus auch planbar. Also das heißt, wir haben schon eine Möglichkeit, hier mit Planung auch für Borussia Dortmund relativ viel zu machen. Zweiter Aspekt, der bei Planung eine Relevanz hat, Planung, sagt man so schön, zwingt zu wirtschaftlichem Denken. Und ich glaube, hier fängt es an, so ein bisschen zu knirschen oder zumindest Schwierigkeiten herauszukristallisieren, weil Fußball und wirtschaftliches Denken, da wird sich dem einen oder anderen Fußballfan relativ schnell vermutlich die Nackenhaare kräuseln, weil wenn es um Emotionen geht, wenn es um Abstieg oder Nichtabstieg, um Sieg oder Niederlage, um Teilnahme an europäischen Wettbewerben, dann kann durchaus eine wirtschaftlich sinnvolle Planung vielleicht von emotional nicht so sinnvollen Wünschen überlagert werden. Man sieht es ja sehr schnell auch an den flotten Reaktionen, die man im Fußball immer erkennt, von Trainerwechsel, Spielerkäufen, Strategiewechseln. Wenn die sportlichen Ziele nicht erreicht werden, ist man sehr schnell dabei, wirtschaftlich da nachzusteuern oder wirtschaftlich beziehungsweise nach Wegen zu suchen, wie sportliche Ziele erreicht werden können, vielleicht auch unter nicht absoluter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Postulate, die auch angesprochen wurden. Dritter Aspekt, Planung zwingt zu Erwartungen und Einstellungen. Die Erwartungen, glaube ich, sind klar. Gerade Borussia Dortmund, zweitbekanntester, zweitgrößter Verein Deutschlands, vermutlich gerne auch noch weiter auf Wachstumskurs sich bewegend. Deswegen sind die Erwartungen hoch. Können die Erwartungen aber getroffen werden? Hängt es ab von wirtschaftlichen Kennzahlen? Hängt es ab von sportlichen Kennzahlen? Ich glaube, auch da große Differenzierung, die wir machen müssen. Gerade vielleicht ist das gute wirtschaftliche Ergebnis des diesjährigen Jahres vielleicht trotzdem nicht den Erwartungen entsprechend, die Fans haben, die vielleicht eher guten Fußball sehen möchten. Mag ich nicht beurteilen, glaube ich, ein Aspekt, der durchaus aber zu diskutieren ist. Dann vierter Aspekt, Planung bereitet Entscheidungen vor. Entscheidungen wird Borussia Dortmund auch jetzt demnächst treffen müssen, weil wir einfach natürlich den Kader entwickeln müssen. Wir müssen strukturiert uns voranentwickeln, um ab dem Markt teilhaben zu können. Und letzter Punkt, den ich herausgreifen möchte, Planungen sollen auch Kreativität eigentlich fördern, soll die Kreativität unterstützen. Und ich glaube, wenn ich bestimmte wirtschaftliche Möglichkeiten habe und innerhalb dieser Möglichkeiten mich entwickeln muss, dann muss ich schauen, wie ich es vielleicht schaffe, mit meinen vielleicht begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten die richtigen Ziele zu erreichen. Borussia Dortmund, tolles Beispiel. Gutes Scouting, gute Nachwuchsarbeit sorgt dafür, dass ich gute Spieler noch früh in ihrer Karriere bekomme. Du hast die Beispiele Dembélé und Aubameyang angesprochen, die dann durchaus für Borussia Dortmund den sportlichen Erfolg unterstützen können und mittelfristig auch zur wirtschaftlichen Stärkung beitragen. Und deswegen glaube ich, ist Planung ein zentraler Aspekt, der im Fußball eine große Rolle spielt. Ich möchte aber noch einen Aspekt herausgreifen, weil jetzt so schön, wie wir gerade versucht haben, zu schauen, wie Planung für Borussia Dortmund funktionieren kann, müssen wir auch damit lernen, umzugehen, dass wir vielleicht auch Unplanbares dabei haben. Und unplanbar heißt, dass der sportliche Erfolg, der ganz viel im Fußballsport ausmacht, dass der sportliche Erfolg nicht so genau planbar ist. Und deswegen ist der Umgang mit nicht planbaren Effekten eine der großen Herausforderungen, vor denen die Fußballmanager insgesamt, aber natürlich auch bei Borussia Dortmund stehen. Wie mache ich das? Kann ich vielleicht mit verschiedenen Szenarien mich behelfen, dass ich einfach verschiedene Alternativen von vornherein kenne? Oder, auch das wird heute groß diskutiert, wenn die Zukunft unplanbar ist, wenn die Veränderungen schneller kommen, vielleicht brauche ich kürzere Planungszyklen. Und auch das, ich habe das gerade schon angesprochen, man denke mal an die Transfers, man denke an die vielleicht Wechsel der Trainerpositionen. Da wird immer kurzfristiger reagiert und immer schneller versucht, auf Unplanbares, was eingetreten ist, zu reagieren. Und ich denke, da zeigt sich auch durchaus, wie die Fußballbranche darauf reagiert. Einen kleinen Bogen möchte ich noch spannen zu einem gerade im Bereich Planung weit diskutierten Phänomen, die sogenannten Black Swans. Und die Black Swans ist ein Phänomen, das zum ersten Mal beschrieben wurde von einem Wissenschaftler namens Nicolas Taleb. Und zwar hat er sehr einfach und sehr eindringlich beschrieben, dass es Ereignisse gibt, die wir nicht für möglich halten. Und seine ursprüngliche Erklärung lautet daher, bevor die ersten Entdecker über die Weltmeere gesegelt sind, wusste man in Europa nicht, dass es schwarze Schwäne gibt. Es wurde immer gelehrt, dass der Schwan weiß ist. Und als der erste schwarze Schwan entdeckt wurde, war klar, es gibt wohl scheinbar doch noch ein Wissen, was auf der hinteren Seite des Mondes sich befindet, was wir irgendwie wahrnehmen müssen, was wir akzeptieren müssen, dass es vorhanden ist, was wir aber von vornherein eigentlich nicht wirklich kennen können. Und deswegen ist dieser Begriff der Black Swans für so das Unmögliche eigentlich als Begrifflichkeit mit drin. Und er hat sehr schön auch beschrieben, dass wir damit rechnen müssen, dass Black Swans auftreten. Und wichtiges Thema hier, Black Swans, Veränderungen im sportlichen Umfeld, Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld. Man nehme Borussia Dortmund, dass einmal ein Anschlag aus wirtschaftlichen Gründen auf den Mannschaftsbus passiert, ist ein klassisches Black Swan Phänomen. War nie für möglich gehalten, dass Ausprägungen in dieser Art sich entsprechend zeigen können. Und deswegen müssen wir Systeme entwickeln, deswegen müssen Unternehmen eine Stärke, eine Resilienz entwickeln, die dafür sorgt, dass ich auf unvorhergesehene Phänomene reagieren kann. Und da werden solche Sachen vorgeschlagen wie, ich muss nicht zu groß werden als Unternehmen, ich muss Flexibilität erhalten, ich muss die Komplexität reduzieren. Und vielleicht kommen wir ja später noch bei Aspekten auch vorbei, wo wir eine Chance haben, das gerade auch für Borussia Dortmund etwas genauer zu thematisieren. Aber Planung und Sport geht vielleicht nicht zusammen, muss aber, weil auch sportliche Großkonzerne als Unternehmen geführt werden müssen. Und deswegen glaube ich, ist das Spannungsfeld relativ groß, was sich hier einmal auftut.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, was kommt jetzt? Wie geht's weiter mit Borussia Dortmund? Das ist jetzt ja die spannende Frage nach diesem wunderbaren Theorieüberblick, Thorsten, den du da gegeben hast zum Thema Planung. Sportlich gesehen, Borussia Dortmund eigentlich immer in Deutschland meistens an zweiter Stelle, muss man sagen. Ist immer so der erste Platz der Verlierer, könnte man fast ketzerisch behaupten. Ne? Also da ist ja die Frage einfach, was kann man auf Dauer Bayern München entgegenhalten? Ne? Die einfach nochmal, was die ganzen Umsatzerlösen, Markenwerte und so weiter, Bekanntheit im Moment in einer eigenen Liga spielen, muss man ganz einfach sagen. In Deutschland, das sieht man aktuell ja auch am Tabellenplatz und an der Tabellensituation. Andererseits haben wir vielleicht national gesehen, Player, die neu hinzukommen, so Vereine wie Rasenballsport Leipzig, Entschuldigung, ne, also die da jetzt gerade mit sehr viel Geld von Wirtschaftsunternehmen in den Markt im Grunde gepusht werden in den letzten Jahren. Und wo man eben auch sagen muss, heutzutage ist die Situation schon so, wenn man sich die teuersten Spieler aktuell von den Marktwerten anguckt in der Bundesliga, dann kommen diese Spieler im Wesentlichen von Bayern München und von RB Leipzig und im Moment nicht mehr von Borussia Dortmund. Der einzige Spieler, der noch über 40 Millionen Euro gehandelt wird, ist Christian Pulisic und keine anderen Spieler mehr. Das heißt ja schon die Frage, was passiert dort jetzt nachhaltig gesehen eigentlich, ne, mit diesen Einmalerlösen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Kommen wir überhaupt noch wieder dahin oder werden wir jetzt hier von RB Leipzig zum Beispiel überholt an dieser Stelle? International haben wir die Situation, dass der deutsche Fußball gerade nicht so gut abschneidet in den internationalen Wettbewerben. Das heißt, wir werden weniger Startplätze bekommen vermutlich in den Europa League und in der Champions League vielleicht. So, und das heißt, wie gehen wir denn nicht damit um? Dann haben wir national eine sehr viel stärkere Konkurrenz noch um die wenigen attraktiven europäischen Plätze. Und das muss ja auch irgendwie von Borussia Dortmund gemanagt werden. Also, glaube ich, eine ganze Menge, was da sportlich zu tun ist, auch wirtschaftlich zu tun ist. Wenn man zum Beispiel mal guckt auf Bayern München, haben die aktuell Ausrüstereinnahmen über Adidas von 60 Millionen Euro. Dortmund hat 15 Millionen Euro aktuell nur. Das heißt, ein Viertel, das spricht natürlich auch für die wirtschaftliche Dominanz und damit letztlich vermutlich auch für die sportliche Dominanz, die Bayern München ausüben kann hier an dieser Stelle. Wie sieht es international aus, Thorsten?
Auch international ist Dortmund natürlich im Vergleich zu den anderen Mannschaften noch nicht an den Top-Plätzen angekommen. Sondern wir können gerade, wenn wir vielleicht mal so die obersten 2, 3 Positionen anschauen, feststellen, dass beispielsweise Manchester United Stand heute einen Umsatz macht, der doppelt so hoch ist. Das heißt, wir haben einen Umsatz, der heute bei 650, wahrscheinlich sogar mittlerweile mehr Millionen Euro liegt. Und das reflektiert natürlich auch sich nachher in den Markenwerten. Du hattest vorhin angesprochen, dass wir bei Dortmund einen Markenwert prognostiziert haben von ungefähr 450 Millionen Euro. Bei Manchester United reden wir über einen Markenwert von 1,5 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben da auch ganz große Unterschiede, ganz große Abstände, die Dortmund heute aufholen muss. Und wenn wir betrachten, wie sich die Entwicklung der letzten 2, 3 Jahre gezeigt haben, du hast angesprochen, die Transfererlöse steigen enorm, es ist wahnsinnig viel Geld im Markt und auch die Spielergehälter nehmen enorm zu. Dann ist die Aufholjagd, die Dortmund jetzt eigentlich von guter Position aus vornehmen muss, die wird immer dramatischer. Und deswegen, so schön, wie wir heute auf finanziell gute Ergebnisse schauen, ob das langfristig eine Position ist, wo man aus der Stärke heraus mitspielen kann. Du hast angesprochen, wie die Performance der deutschen Mannschaften heute in den internationalen Competitions sich darstellt. Das ist ein Thema, das sich durchaus zeigen wird. Wenn wir zu den Spielertransfers kommen, und auch das, finde ich, zeigt sehr schön, wie sich die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse gerade verschieben, dann kann man sehen, dass gerade diesen Winter 2018 die Premier League nochmals nachlegen konnte mit Spielerkäufen in Höhe von 460 Millionen Euro. Und du hast angesprochen, viele Spieler gehen in Richtung England, suchen ihr Glück in der Premier League. Im Vergleich dazu hat auch die spanische Liga noch 270 Millionen Euro in der Zwischensaison ausgegeben zum Nachkaufen von Spielern. Die Bundesliga hingegen 70 Millionen Euro. Und wenn man sich überlegt, dass also die Transferausgaben in England fast 7-mal so hoch sind in der Zwischensaison als die deutsche Bundesliga, dann glaube ich, kann sich jeder ausmalen, wo sich die sportliche Entwicklung der Ligen hin bewegen wird und was das auch automatisch für die deutschen Vereine heißen wird. Und deswegen sehen wir ein Problem, wo die deutschen Mannschaften zusehen müssen, hinterherzukommen. Ein kleiner Lichtblick müssen wir hinzufügen. Es zeigt sich durchaus, dass die Einnahmenzuwächse auf der Insel jetzt nicht mehr ins Unendliche steigen. Es haben sich gerade, als die neuen Vermarktungsrechte rund um TV in England zur Ausschreibung gekommen sind, gezeigt, dass die TV-Erlöse nicht mehr gesteigert werden. Das heißt, wir haben eine Situation, momentan ist viel Geld im Markt. Wir haben eine starke Wachstumsphase hinter uns. Ob das jetzt Ewigkeiten so weitergeht, mag ich nicht beurteilen, weil die ersten Signale kommen, dass es rückläufig sein könnte. Aber trotzdem, die Situation heute ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und wenn ich oben mitspielen will, muss ich, glaube ich, auch mit den großen Vereinen mithalten können.
Ergänzen möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal das aktuelle Thema des Montagsspiels, was wir hier in Deutschland haben, wo jetzt gerade ein Boykott stattgefunden hat des Montagsspiels bei Borussia Dortmund, wo wir dann also sehen können, dass die Zuschauer letztlich das ganze Thema vielleicht auch nicht mehr so unbedingt so mitmachen, wie sich das vielleicht die Vereinsführungen und die Werbetreibenden und die TV-Sender wünschen an dieser Stelle. Wir kriegen eine Zersplitterung der Spieltage an dieser Stelle und der Fan möchte das vielleicht auch einfach nicht. Und da ist halt auch die Frage, ob das nicht auf Dauer und langfristig letztlich auch dazu führt, dass der Fußball an Attraktivität verliert. Weil Spiele finden dann irgendwie jeden Tag statt. Es ist nichts mehr Besonderes, am Wochenende ins Stadion zu gehen oder sich das Spiel im Fernsehen anzuschauen. Und das ist einfach eine Frage, ob das nicht ein Thema ist, was die Fußballwelt auch dann zum Negativen verändern wird, wenn diese Entwicklung so weitergeht.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Kommen wir zur Bewertung der ganzen Geschichte, Thorsten. Wie würdest du das sehen?
Ich steige mal ein und greife nochmal auf meinen Aspekt, den ich vorhin aus der Theorie mit der Planung hatte. Und zwar, wenn wir anschauen, was Borussia Dortmund für Ziele ausgibt, dann kann man dem Geschäftsbericht sehr schön entnehmen, dass sie eine nachhaltige Justierung ihrer sportlichen Perspektive vorhaben, dass sie die Nachwuchsförderung als wichtiges Ziel ansehen, dass sie die Fans mitnehmen wollen, dass sie die Marke Borussia Dortmund pflegen wollen. Und ich habe mich durchaus gefragt, ob das jetzt aus Planungssicht heraus nicht relativ allgemeine Ziele sind, die eigentlich jeder Fußballverein sich ins Stammbuch schreiben will. Und wenn ich zu allgemein plane, ohne diese Ziele auch wirklich ernsthaft ambitioniert zu formulieren und vielleicht auch mit Maßnahmen zu hinterlegen, dann ist es nice to know. Ich würde aber nicht wirklich den Grund sehen, dass diese Ziele jetzt dazu führen, dass ich diese Aufholjagd hinbekomme. Und ich glaube, die Aufholjagd wird ein zentrales Thema sein. Wie schaffe ich es, in Dortmund weiterhin international attraktiven Fußball zu zeigen, der auch Chancen auf Gewinne hat? Gerade bei internationalen Wettbewerben kommt es nachher auch darauf an, dass ich möglichst weit komme, um auch die großen TV-Gelder zu erlösen. Wir hatten den Aspekt, dass auch über den Ligabetrieb kannst du eine Grundeinnahme realisieren, aber über die Ausscheidungswettbewerbe kann es entsprechend spannend werden, gerade die großen Töpfe, die ja über die UEFA auch vergeben werden. Und wie schaffe ich es, meine Strategie so anzupassen, dass ich in der Planung wirklich anspruchsvoll werde, diese Planung aber auch, wir sprachen darüber, Unplanbares hoffentlich möglichst gut realisieren kann. Große Herausforderung, deswegen steht auch natürlich das Fußballmanagement immer sehr stark im Blickpunkt und wird auch immer sehr stark diskutiert unter den Fans, unter den Experten. Wir gehören ja auch zu den Experten.
Genau, da kommen wir gleich zum nächsten Aspekt. Wie ist eigentlich die wirtschaftliche Führung so eines doch emotionalen Vereins wie Borussia Dortmund eigentlich organisiert? Und ist das aktuell eigentlich zeitgemäß oder nicht? Wir diskutieren jetzt immer über 50+1 aktuell oder über die Mäzenaten im Fußballsport, die wie Dietmar Hopp Millionen und Abermillionen investieren in einzelne Vereine. Oder wir haben die Vereine, die über starke Wirtschaftsunternehmen, die im Hintergrund stehen, gefördert werden, wie Wolfsburg, wie Leverkusen, wie jetzt eben RB Leipzig. Auf der anderen Seite die eher traditionellen Vereine wie Borussia Dortmund, 160.000 Mitglieder, sehr viel Emotion, sehr viel Leidenschaft. Im Moment sind diese eher noch traditionell geführten Vereine im Grunde immer noch an der Spitze der Bundesliga zu finden, wenn man überlegt, muss man gucken. Also Bayern München, Schalke 04 und eben Borussia Dortmund stehen eigentlich noch vor diesen als über Mäzenaten oder Unternehmen gesponserten Unternehmen, meistens jedenfalls. Aber wie wird es weitergehen? Also ist das auf Dauer realistisch oder kommen wir irgendwann zu englischen Verhältnissen, wo wir plötzlich Milliarden Investitionen haben, wenn wir auch international wettbewerbsfähig sein wollen? Ich glaube, das ist ein sehr spannender Aspekt, der hier uns in Zukunft weiter bewegen wird. Borussia Dortmund ist schon einen Weg gegangen, hat sich als KGAA, Kommanditgesellschaft auf Aktien, organisiert, also hat Aktien ausgegeben, aber im Grunde die wirtschaftliche Führung beim Verein gehalten. Da ist halt die Frage, wird sich das in Zukunft weiter so realisieren lassen oder werden auch andere Maßnahmen möglich werden?
Ich möchte ergänzen, weiteres Thema, was für uns in der Bewertung auch herausgekommen ist, ist das Thema der Einnahmensteigerung. Wie kann wirklich sukzessive die Einnahmenseite verbessert werden, wenn ich sie auch strukturiert planen möchte, weil wir hatten darüber gesprochen, dass die Transfererlöse als vielleicht großer Einnahmenblock nicht wirklich planbar sind. Und du hast auch angesprochen, dass die momentanen Spielerwerte jetzt nicht erwarten lassen, dass der nächste 100-Millionen-Transfer von Dortmund ausgeht. Und wir haben gesehen, dass durchaus aus dem Spielbetrieb heraus die Einnahmensteigerungen vielleicht limitiert sind, weil die Ticketpreise in Dortmund bewegen sich durchaus am oberen Ende der heutigen Bundesliga-Skala, was uns durchaus auch erstaunt hat, weil wir ja davon ausgehen, dass Dortmund als traditioneller Verein, du hast es angesprochen, ja sehr nah auch am Fan sich bewegen müsste. Was sich da aber auch zeigt, und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen vielleicht auch eine Reaktion auf diese hohen Ticketpreise, die vielleicht benötigt werden, um den Spielbetrieb zu finanzieren, dass die Anzahl der Logen im Vergleich zu anderen Bundesliga-Vereinen sich am absolut unteren Ende befindet. Und dieses Spannungsfeld jetzt Loge als mögliche Einnahmensteigerung im Vergleich zu traditioneller Fußballkultur, auch das wird ein Aspekt sein, der Dortmund mit Sicherheit umtreiben wird und der auch im Zuge des Aufholprozesses, im Zuge der Einnahmensteigerung, die notwendig sein wird, um dran zu bleiben, denke ich mal, in nächster Zeit auch diskutiert werden muss.
Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen weiter auf die Risikosituation gucken, also wie wird sich in Zukunft vielleicht das Geschäft und dann der sportliche Erfolg auch entwickeln, dann ist das natürlich enorm abhängig von den Wettbewerbsrisiken. Also droht vielleicht mal ein sportlicher Abstieg. Borussia Dortmund hatte in dieser Saison die Situation, wo man relativ schnell einen Trainer, mit dem man große Hoffnungen verbunden hat, gewechselt hat. Ist halt die Frage, wie man dort sportlich langfristig erfolgreich sein kann, gerade auch mit der verfolgten Personalstrategie aktuell. Inwieweit zum Beispiel Vereinswechsel von Leistungsträgern, die Spieler sind ja heute auch emotional weniger an Vereine gebunden, muss man ja ganz realistisch sagen, und versuchen dann auch durch Streiks und Boykotts ihre Vereinswechsel durchzusetzen, das haben wir jetzt ja auch alle gesehen. Also wie man das auf längere Sicht managen kann, dieses Risiko, und wie man die guten Spieler dann auch halten kann, damit der sportliche Erfolg sich auch weiter einstellt. Andere Themen sind sicherlich sowas wie Gewaltbereitschaft im Stadion, Gebühren für Stadionsicherheit, was wir jetzt aus Bremen gehört haben, das Urteil, was dort gerade ergangen ist. Also inwieweit wird sich auch die Kostensituation vielleicht für die Bundesliga-Vereine ändern, dass also der wirtschaftliche Erfolg dadurch eben auch belastet wird dann auf Dauer. Was haben wir sonst noch? Vielleicht das Thema insgesamt Anstellungsverträge, Verträge mit Spielern. Wie wird sich dort die Situation, die rechtliche Situation auch für die Vereine in Europa weiterentwickeln? Dass also weiterhin Transfereinnahmen in so großem Umfang möglich sind oder eben auch nicht möglich werden, wenn es hier rechtliche Begrenzungen in Zukunft vielleicht geben wird. Abschließend vielleicht noch, Thorsten, von dir?
Genau, einen Punkt möchte ich noch rausgreifen. Du hast ihn vorhin kurz angesprochen, der ging so ein bisschen unter. Ich möchte ihn noch ganz gerne herausspielen, weil die Markenbekanntheit von Dortmund gerade in China eine große Rolle spielen könnte. Weil wenn wir sehen, dass China als Wachstumsmarkt des globalen Fußballs sich gerade maßgeblich positioniert, dann hat Dortmund da durchaus Chancen, von der Bekanntheit relativ stark zu profitieren. Und wenn ich heute als stärkste Fußballmarke in China auftrete, dann bietet das ganz viele Chancen, in diesem quasi unbegrenzten Markt zu profitieren. Und wenn sich da sinnvolle Lösungen finden, wie ich vielleicht meinen nationalen und internationalen Spielbetrieb mit auch Präsenz in China mit meiner Mannschaft kombiniere, jeder weiß ja, dass viele Fußballvereine in den Sommermonaten Promotion-Touren durch Asien, durch Amerika machen, dann lässt sich daraus bestimmt noch eine große Menge an Erlösen zusätzlich erwirtschaften, weil deutscher Fußball wird in China sehr wertgeschätzt und wenn ich da als führende Marke diesen Track wirklich anführe, dann bestehen viele Möglichkeiten für mich, davon auch zukünftig groß zu profitieren. Ich glaube, da haben wir große Chancen, wie sich Borussia Dortmund auch positionieren kann.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie heute wieder mit uns dabei waren. Borussia Dortmund, ich glaube, viele Chancen, auch Risiken, die wir gesehen haben, eine ganz spannende Betrachtung, das mal aus wirtschaftlicher Sicht zu sehen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, Abend, was auch immer und freuen uns, wenn Sie uns bei der nächsten Folge wiederzuhören.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.